Und so ist bei mir auch über die Jahre ein Frust gewachsen, dass es mir nicht gut gelingt, Patienten wirklich viel besser zu machen.
Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Dieser Podcast richtet sich an innovative Ärztinnen und Ärzte und an Health-Tech-Expertinnen und Experten, die jetzt die digitale Transformation umsetzen und leben. Bei mir zu Gast ist die liebe Dr. Antje Kallweit. Sie ist Anästhesistin und Schmerztherapeutin in eigener Praxis in Hamburg. Und ich glaube, es ist ungefähr anderthalb Jahre her, da sagte sie zu mir, sie wolle eine eigene digitale Gesundheitsanwendung entwickeln. Und sie hat es umgesetzt, beziehungsweise sie ist dabei bei der Entwicklung dieser DIGA mit Namen HELP. Und HELP wird sich an chronische Schmerzpatientinnen und Patienten richten, die dabei unterstützt werden, ihren Schmerz durch innovative Ansätze zu lindern. Du erfährst in dieser Folge, wie die App den klinischen Alltag entlastet, Therapieoptionen erweitert werden und wie das wirklich unsere Patientenversorgung verbessern kann. Antje gibt auch wertvolle Einblicke aus der Entwicklung und erklärt, wie digitale Lösungen die chronische Schmerztherapie auf eine völlig neue Ebene bringt. Ganz viel spannende Erkenntnisse für dich. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und heute habe ich die liebe Antje zu Gast. Schön, dass du da bist, Antje.
Vielen Dank für die Einladung.
Antje ist Frau Dr. Antje Kallweit und ich würde mich freuen, wenn du dich jetzt einmal selbst vorstellst. Wer bist du und was machst du?
Ja, also ich bin Dr. Antje Kallweit. Ich bin eigentlich von Haus aus Anästhesistin, habe lange Jahre auch in der Klinik gearbeitet, habe mich dann niedergelassen und mache aktuell sowohl ganz normal noch Anästhesie, aber ich habe eben auch eine schmerztherapeutische Praxis in Hamburg mit ein paar Kollegen. Und ganz nebenbei habe ich noch ein Startup gegründet.
Also ganz nebenbei ist es ja nicht. Ich glaube, wir haben uns vor anderthalb Jahren das erste Mal gesprochen. Da hast du schon gesagt, so, mache ich da was? Aber wie bist du dazu gekommen? Wie bist du dazu gekommen, erstmal ein Startup zu gründen und für was? Und was waren so deine ersten Berührungspunkte?
Genau, eigentlich ist diese Idee aus der Not heraus entstanden. Da muss ich vielleicht ganz klein bisschen ausholen, weil Schmerztherapie ist ein besonderes Fach, ein besonders tolles Fach, weil man ganz intensiven Kontakt mit Patienten hat. Aber oft, wenn man denn ganz standardmäßig Schmerztherapie macht, auch nicht so richtig viel anzubieten hat. Chronischer Schmerz gilt ja als zumindest so in der öffentlichen Wahrnehmung als nicht wirklich gut heilbar oder therapierbar, und in der Schmerzmedizin gibt es auch nicht so viel, was man anbieten kann. Es gibt, ich sag mal, 10 Medikamente, die man so durchdeklinieren kann, und oft hilft davon eigentlich nicht wirklich viel. Und dann gibt es ein bisschen Physiotherapie und ein bisschen Psychotherapie, aber das war's dann oft schon. Und so ist bei mir auch über die Jahre ein Frust gewachsen, dass es mir nicht gut gelingt, Patienten wirklich viel besser zu machen. Also das ist ja auch das Problem von uns Schmerztherapeuten, dass wir die Patienten oft auch gar nicht wieder richtig loswerden. Die sind einmal bei uns angedockt und dann bleiben sie auch. Und das macht natürlich die Versorgungssituation auch extrem schwierig, weil neue Patienten oft gar nicht die Chance haben, an einen Schmerztherapeuten überhaupt heranzukommen. Und dann bin ich aus diesem Frust heraus in die Forschung eingestiegen sozusagen und habe mich viel informiert über, was gibt es eigentlich? Ist das, was ich mache, noch State of the Art? Obwohl wir natürlich alle naselang schmerztherapeutische Fortbildung machen müssen, habe ich gedacht, naja, aber so richtig über den Tellerrand hinausgeguckt habe ich ja auch noch nicht. Und in den USA, muss ich gestehen, da gibt es Forschungszweige, die waren bei mir zumindest noch nicht angekommen. Und wenn ich dann weitergeguckt habe, waren die auch ist es auch in Deutschland insgesamt noch nicht gut angekommen. Und dass die Idee ist, dass man sozusagen eine multimodale Schmerztherapie hat, die aber von einer Person eigentlich angeboten werden kann. Aktuell gibt es ja hier in Deutschland multimodale Schmerztherapie im Rahmen von Zentren. Da gehen Patienten hin, wenn sie Glück haben und eine Einweisung bekommen und einen Platz bekommen. Und dann treffen sich da verschiedenste Disziplinen und machen für 4 Wochen richtig gute Medizin und die Patienten profitieren gut. Mhm. Also ne, das ist sozusagen das, was wirklich am ehesten funktioniert, ist, wenn verschiedene Disziplinen zusammentreffen. Somatika, Psychosomatika, Psychotherapeuten, Physiotherapeuten, das alles zusammen und jeder Patient mit seinem ganz individuellen Päckchen sich das rauspicken kann, was für ihn funktioniert. Das ist natürlich nicht realistisch, dass das Patienten wirklich erreicht. Wenn man überlegt, man rechnet fast jeder Fünfte ist irgendwie chronisch schmerzkrank. Und wie viele multimodale Schmerztherapien gibt es, das ist nicht abbildbar. Und diese Art der Therapie, auf die ich da gestoßen bin, vereint das tatsächlich so, dass ein Therapeut das eigentlich in großen Teilen abbilden kann. Mhm. Und hat außerdem sozusagen nachweisen können, dass es dann auch eine Schmerzfreiheit gibt, die zu erreichen ist. Das streben wir damit an. Und das geht nur mit dem Background tatsächlich, dass wir ja mittlerweile wissen, dass chronischer Schmerz in über 80% der Fälle nicht mehr somatisch begründet ist. Also der Körper ist gar nicht so krank, wie er sich anfühlt. Und das ist erstmal so kontraintuitiv für die Patienten, das braucht sehr, sehr viel Zeit und viel Education, viel Gespräch, viel individuelles Abklären, damit die Patienten das verstehen. Und wenn sie das aber erstmal für sich verstanden haben, dann sind viele in der Lage, mit darauf aufbauenden Übungen ihren Schmerz auch wieder zu verlernen. Also im Endeffekt geht es ja darum, diesen Angst-Schmerz-Zyklus zu durchbrechen. Und wenn der Fokus aber darauf liegt, den Schmerz nur zu managen, weil er geht eh nie wieder weg, dann kann man sich vorstellen, wie groß das Grundangstlevel eigentlich ist. Und wenn man denen aber erstmal erklärt, dass die Angst vielleicht gar nicht so nötig ist, weil der Körper nicht so kaputt ist, wie er sich anfühlt, dann kann man darauf aufbauend ganz viel bewirken. Und das funktioniert super. Und da bin ich sozusagen drauf gestoßen. Aber ich hatte nicht die zeitlichen Kapazitäten, das mit den Patienten tatsächlich zu erarbeiten. Im KV-System, das weißt du selber, man sieht die Patienten vielleicht zweimal, maximal dreimal im Quartal. Und eine wirklich enge Anbindung für so eine Art der Therapie ist da gar nicht abzubilden. Das heißt, ich habe also gesessen und habe denen ohne Ende Materialien fertig gemacht, übersetzt, weil auf Deutsch gab es ja noch gar nichts. Mhm. Und dann habe ich USB-Sticks bespielt am Wochenende, möglichst individuell, damit die Patienten das mit nach Hause nehmen können, ihre Hausaufgaben machen und wir dann beim nächsten Mal darüber weiter sprechen können. Und das war absurd viel Arbeit. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, das muss irgendwie anders gehen. Wir müssen das digitalisieren, wir brauchen einen Kurs. Und dann kam diese Idee auf, dass man daraus eine App bauen könnte. Und das finde ich natürlich noch viel großartiger, weil man dann natürlich nicht nur meine Patienten damit erreichen kann, sondern eigentlich alle. So ist diese Idee entstanden.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du uns das hier so teilst. Und toll, wie engagiert du warst und wie du das sozusagen individuell gestaltet hast. Ich meine Gedanken, also das ist natürlich Schmerz, ich bin da jetzt nicht so tief drin, überhaupt nicht so wie du, aber dass dies selten unten am Rücken ist und dass wir natürlich zum Beispiel alle am Rücken Verschleißerscheinungen haben, aber diese Idee, dass das der Rücken ist, natürlich auch den Neurochirurgen und den ganzen operativen Fächern in den letzten Jahren sehr viel Geld eingespielt hat, ja, das ist auch klar und das lassen wir jetzt mal so stehen, aber dass es vielmehr darum geht, dass eine Art chronisches Schmerzgedächtnis entsteht, so, das ist jedenfalls so mein Wissensstand, aber die Frage ist, wie kann in Anführungsstriche eine App oder auch jetzt, wie ihr euch jetzt weiterentwickelt habt, nee, es wird nicht nur eine App, sondern eine digitale Gesundheitsanwendung, also ein Medizinprodukt, wie kann das dazu beitragen? Und das sind ja unfassbare Kniffe oder Methodiken oder Vorgehensweisen, sozusagen da ein Mindshift hinzubekommen und dieses Schmerzgedächtnis an dem wirklich anzudocken. Das stelle ich mir schon herausfordernd vor, oder?
Ja, ist es. Aber es gibt, das ist eine wirklich ganz gut strukturierte Therapie mit guten Abläufen, die man da ja einbinden kann. Und es beginnt natürlich mit viel Education, also erstmal dieses ganze Verständnis vom Schmerz, was zugegebenermaßen bei vielen ärztlichen Kollegen ja auch noch nicht so angekommen ist.
Genau.
Das ist ja, das ist tragisch genug, wenn man ehrlich ist. Und das ist auch ein Riesenproblem, weil wenn ich das erzähle oder wenn die App das sozusagen den Patienten beibringt, was Schmerz ist und wie der entsteht und warum der chronifiziert und dass es eben meistens dann kein Nozizeptorschmerz mehr ist oder ein neuropathischer Schmerz, sondern ein sogenannter noziplastischer Schmerz. Es gibt dazu ja extra Namen, ganz offiziell. Und die dann zu ihrem nächsten Arzt rennen und der reißt das Ganze wieder ein, weil er sagt, ja, aber lass uns doch nochmal ein MRT machen, nicht, dass wir doch was übersehen. Genau. Dann haben wir natürlich ein Problem. Wir müssen also diese Basis ganz, ganz festklopfen mit den Patienten zusammen, mit vielen individuellen Beispielen, wo die sich wiederfinden, wo die merken, ah ja, das ist bei mir so. Und dann gibt es verschiedene Tests, die man durchführen kann, eben aber auch im Rahmen dieser digitalen Anwendung, wo die Patienten selber sozusagen auf die Spur gebracht werden, angeleitet werden, bei sich selber zu gucken, ist das so ein Neuro- oder noziplastischer Schmerz oder ist es vielleicht doch was Akutes? Und das ist die Basis. Und dann werden darauf aufbauend ganz viele verschiedene Übungen gemacht und die Patienten aber eng an die Hand genommen. Also es gibt nicht einmal alle zwei Wochen irgendeine Übung oder ein Abschnitt, sondern es wird ganz engmaschig erfolgen, damit die Patienten dabei bleiben. Mhm.
Ja, absolut sinnig. Da muss eine Routine rein und eine Regelmäßigkeit, besonders am Anfang. Die ersten Tage und Wochen sind entscheidend. Mein erster Gedanke war eben gerade, okay, dann brauchen wir natürlich für die Kolleginnen und Kollegen auch eine App, die erstmal denen das erklärt. Aber ich mache ja auch selbst Entwicklung von klinisch-therapeutischen Inhalten für DIGAS und ich bin dazu übergegangen, auch sozusagen Inhalte so ein bisschen für die Kollegen in diese DIGA für die Patienten mit einzubauen. Also insofern mal meine Frage. Wie wäre es, ein Modul zu machen? Wie spreche ich mit meinem Arzt oder meiner Ärztin darüber, wenn die sozusagen eine andere Sichtweise und Standpunkt hat? Weil das ist ja natürlich für einen Patienten, also den darin zu empowern und zu coachen, wie gehe ich denn damit um, wenn mein Arzt in Anführungsstrichen nichts davon weiß oder noch ein anderes Konzept davon hat, ohne dass sozusagen der Arzt sich auf die Füße getreten fühlt, aber der Patient auch den Mut hat zu sagen, ich habe das auch irgendwie anders erfahren.
Total super Idee und tatsächlich auch etwas, was wir schon eingeplant haben, dass man das so machen muss. Ja. Parallel wird es natürlich auf unserer Webseite für die ärztlichen Kollegen sozusagen Abschnitte geben, wo die sich informieren können. Was auch geplant und was unbedingt nötig ist, ist, dass es sozusagen eine öffentliche Kampagne gibt, idealerweise auch von öffentlicher Seite gefördert, was sozusagen die neueste Schmerzforschung eigentlich ergeben hat und wie man eigentlich darüber kommunizieren sollte. Das gibt's in Australien und in Großbritannien schon sehr ausgeprägt. Da gibt es tolle Webseiten, die sowohl für Patienten als auch für Ärzte dafür da sind, nochmal über chronischen Schmerz anders aufzuklären. Und das, du wirst, also das wird, das nimmt große Ausmaße an hier, die ganze Nummer.
Ja, absolut. Ja, und ich finde, genau, dann wirst du bitte von Uni zu Uni tingeln und allen deine Dinge vorstellen, wenn sie dann soweit mal fertig ist. Aber wo steht ihr denn gerade bei der Entwicklung?
Ja, es ist ja so, dass ich tatsächlich nebenbei noch ein bisschen Ärztin bin und das ist auch gut so.
Nebenbei, ja, ich auch.
Genau, ja. Hat nur wahnsinnige Vorteile, weil ich das, was ich sozusagen in diese App verbaue, auch tagtäglich mache.
Ja.
Und nah dran bin an den Patienten und die Patienten auch mit einbinden kann in diesen Entwicklungsprozess. Das ist super, weil die immer sozusagen cross-checken und von mir Krams kriegen und sagen, ja, das ist gut, das ist doof. Und von daher hoffe ich, dass wir da wirklich patientenzentriert, das ist ja immer so ein schönes Wort, aber arbeiten. Dementsprechend fehlt mir aber doch ein bisschen Zeit und ich kann das nicht Vollzeit machen. Und wir haben aber jetzt die Finanzierung auf die Füße gestellt. Wir haben die Studie konzipiert. Wir haben alles vorbereitet. Wir sind in Gesprächen, wie man Marketing, Vertrieb hinterher machen kann. All das ist sozusagen schon sozusagen eingetütet. Und wir hoffen, dass wir zum Ende des Jahres auch fertig sind mit dem Produkt, sodass die Studie dann beginnen kann. Das wäre der Plan.
Super, super. Was sind so, ich meine, das ist ja eine völlig andere Welt, in die du jetzt plötzlich eingetaucht bist. Die Medizinerwelt, du kennst sie, ich kenne sie. Und diese digitale Medizin, diese Welt ist anders. Was sind so deine drei größten Learnings in den letzten anderthalb Jahren, seitdem du gesagt hast, ich gründe das jetzt und ich entwickle eine Diga für chronischen Schmerz? Was würdest du sagen? Also jetzt gar nicht nur so auf die medizinischen Inhalte bezogen, so insgesamt. Was sind so deine größten Learnings?
Das ist tatsächlich mit das größte Learning, dass es fast nicht um die medizinischen Inhalte geht.
Ja, also, das stimmt.
Ja, ich freue mich ja total, dass du danach gefragt hast und das sozusagen auch so ein bisschen thematisiert hast. Aber das ist eben genau das, was mich als Mediziner total irritiert, dass es eigentlich keinen interessiert, was genau wir machen und was so wirklich groundbreaking ist, dass es so eine tolle Therapie gibt, die so lebensverändert sein kann für die Patienten. Das wird total schnell abgebügelt und dann geht es um die Finanzen und wie ist denn das Team aufgestellt und ich denke so, hey, wieso das ist doch eigentlich alles zweitrangig.
Sekundär.
Aber, genau. Ja. Aber habe ich gelernt, dass es eben so nicht ist und von daher ist das sozusagen eins der größten Learnings, die ich hatte, dass es eben von außen drauf geguckt, aus dieser Tech-Welt oder aus der BWLer-Welt, Finanzierer-Welt, dass es da ganz andere Kriterien gibt, ob so ein Startup erfolgreich ist oder nicht.
Natürlich kann man damit Geld verdienen oder
nicht? Genau, kann man damit Geld verdienen? Wie ist das Team? Wie habt ihr euch aufgestellt? Gibt es für alle Bereiche tatsächlich jemanden, der das übernimmt? Das ist ja ein ganz wesentlicher Faktor, gerade am Anfang, um überhaupt irgendwo reinzukommen, wird immer genau geschaut, habt ihr einen BWLer? Habt ihr das? So, ne? Und das war für uns neu und hat uns auch vor Aufgaben gestellt, weil Ich hab ja auch gegründet mit einem ein bisschen unkonventionellen Team. Das heißt, ich habe mit einer Freundin gegründet und die kommt überhaupt nicht weder aus der BWLer-Welt, aus der Startup-Welt oder aus der Mediziner-Welt. Und da sind viele Diskussionen drum entbrannt, ob das nun gut ist. Ich glaube aber, dass es genau richtig ist. Und es gibt so einen wunderbaren Spruch. Der heißt, Startups scheitern nicht oder die Gründungen scheitern nicht am Team, sondern im Team. Und wenn das Team sozusagen gut harmoniert und sich aufgestellt hat, dann ist das, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor, dass so ein Startup funktioniert. Weil dann können alle anderen Sachen mit dazu organisiert werden.
Naja, und das Wichtige ist ja auch, dass wir nicht alle gleichförmig sind oder alle in einem Team gleichförmig sind, sondern sich die Kompetenzen miteinander ergänzen und du bringst halt die medizinische Expertise mit rein und bist auch so das Gesicht nach außen, oder? Ist das so? Ja, ne?
Ja, ich fürchte, es war nicht so geplant, aber ja.
Ja, aber ich meine, das gibt der Sache Glaubwürdigkeit. Und das Ziel ist ja, dass auch ärztliche Kolleginnen und Kollegen, sobald die Liga dann hoffentlich irgendwann im BfArM-Verzeichnis gelistet ist, den Wert und medizinischen Nutzen erkennen und das dann auch ihren Patientinnen und Patienten verschreiben und auch verstehen, wie chronische Schmerztherapie modern neu funktioniert, oder?
Ja, und da kommt dann nämlich doch wieder die Medizin ins Spiel, nämlich wenn die Ärzte das verordnen sollen.
Exakt.
Weil ja. Ärzte sind eben so, dass sie drauf gucken, was ist denn der Inhalt? Was ist daran denn anders? Viele Ärzte sind ja auch doch noch sehr zurückhaltend, was die Verordnung von DIGAs betrifft, weil viele, glaube ich, auch Angst haben, dass sie nicht genau wissen, was da eigentlich passiert. Und wenn Nachfragen kommen, dann können sie darauf vielleicht gar nicht gut antworten. Und kein Arzt möchte sagen, oh, das weiß ich gar nicht so genau. Das ist ja das Schlimmste, was passieren kann, ist zu sagen, oh Gott, ich weiß nicht.
Total.
Ja. Und deswegen ist es dann natürlich total wichtig, die ärztlichen Kollegen mit abzuholen und das gut aufzubereiten, gut zu erklären, was da der Unterschied ist und ihnen auch die Angst zu nehmen, dass sie da eigentlich gar nichts machen müssen, außer dass sie hoffentlich kein weiteres MRT machen.
Ja, also ich glaube auch, gerade bei dem Thema wird die Education und die Aufklärung der Ärzteschaft mindestens die Hälfte, wenn nicht noch mehr, an Kapazitäten einnehmen, wenn die DIGA dann mal steht. Aber das dauert ja noch ein bisschen. Wann ist denn so euer Traum, euer Ziel, wann ihr denn gelistet sein möchtet?
Naja, wenn du überlegst, wenn Anfang des Jahres 25 die Vorstudie beginnt, dann brauchen wir dafür 3 Monate, dann muss das ausgewertet werden und dann muss das BfArM auch noch sein Go geben. Und die sind ja auch am Anschlag und nutzen alle Zeitlimits aus, die sie sich selber setzen, sodass wahrscheinlich dann erst Mitte nächstes, also ein Jahr noch.
Ja, ja, denke ich.
Also muss man, ist einfach realistisch.
Ja. Ja, was würdest du sagen, wir haben über deine Learnings gesprochen, was waren bislang deine größten Herausforderungen?
Dass ich mich mit so viel verrückten anderen Sachen auseinandersetzen musste, von denen erstmal gefühlt keine Ahnung hatte.
Ja.
Ich glaube, da spielt mir in die Karten, dass wenn ich etwas mache, dann will ich es auch richtig machen und dann fuchse ich mich da auch rein. Oder hol mir relativ zügig dann entsprechende Kompetenz an die Seite. Und das war aber schon verrückt, sich mit Finanzierungen auseinanderzusetzen, so viele Anträge zu schreiben wie in dem letzten Jahr, das ist ja verrückt.
Okay.
Und sich zu bewerben, sich immer wieder auch zu präsentieren, das ist ja eigentlich überhaupt nicht meine Welt. Ne? Ich sitze hinterm Schreibtisch und sehe Patienten und ich glaube, das mache ich ganz gut, aber ich gehe eigentlich nicht in irgendwelche Podcasts oder auf die Bühne. Und das ist etwas, was mich natürlich vor Herausforderungen gestellt hat. Aber man wächst mit seinen Aufgaben und es beginnt schon fast ein bisschen Spaß zu machen, vor allem, wenn das so nette Podcast-Hosts sind.
Ja, da fühle ich mich ja sehr geehrt und ich finde, du machst das wunderbar und toll und kannst das noch viel mehr machen. Ja, also das ist ein Learning-Ding, das ich auch habe bei allen digitalen Tools, jetzt nicht nur bei den DIGAs, sondern auch bei anderen Tools, die ich vorstelle, ist, man kann tolle Lösungen auch schon haben, auch Dinge, die Menschen helfen und auch Kolleginnen und Kollegen helfen. Aber wenn man nicht über sie spricht und sie präsentiert, dann gehen sie unter. Es gibt also wirklich auch auf der Messe letzte Woche, ich habe da Sachen gesehen, wo ich dachte, wow, warum nutzen wir das nicht? Ja, wenn wir es nicht wissen und nicht darüber gesprochen wird, dann passiert halt nichts. Und deswegen gehört das eine zu dem anderen auch dazu. Und deswegen freue ich mich natürlich mit diesem Medium hier ein bisschen mehr Aufklärung oder da ein bisschen was dazu beitragen zu können.
Ja, wir Ärzte sind ja auch tatsächlich zeitlich so eingebunden und so limitiert. Die wenigsten haben ja wirklich noch Lust und Kraft, neben der Sprechstunde und neben der Abrechnung und der ganzen Bürokratie noch auf die Suche zu gehen nach neuen digitalen Lösungen oder und man weiß dann auch gar nicht, wonach soll man denn suchen. Das muss schon jemand kommen und mir das sozusagen präsentieren.
Genau.
Das ist, glaube ich, das Problem.
Genau, es muss präsentiert sein und werden und es muss einfach sein, es muss kurz, knackig sein und ich sage immer so gerne, Ärzte kaufen gern von Ärzten. Deswegen, es geht viel um Vertrauen und das muss auch aus aufgebaut werden. Deswegen sind natürlich in diesem Fall auch die Studien wichtig, die gute Ergebnisse bringen. Was würdest du sagen, wenn jetzt hier eine Kollegin und Kollegen zuhört, die klinisch tätig ist und eine Idee hat oder sagt, also ich möchte das auch tun oder ich interessiere mich dafür. Was wären so die ersten drei Schritte, die du denjenigen oder derjenigen empfehlen würdest? Wie sollte sie oder er vorgehen? Weil ich bekomme also so viele Anfragen von Kolleginnen und Kollegen, die sagen, Alexandra, ich möchte mich damit befassen oder mit diesen ganzen Themen. Wo soll ich denn anfangen? An wen soll ich mich denn wenden? Und dann sage ich immer so, naja, es gibt nicht einen Katalog so oder so, wie wir es kennen oder eine Richtlinie, wo alles ganz genau geordnet ist, weil vieles muss man sich selbst zusammensuchen. Was würdest du empfehlen?
Also, wenn man eine tolle Idee hat, wenn man etwas wirklich, und ich glaube, das, was wirklich zählt, ist eine praxisnahe Idee, etwas, wo wirklich ein Medical Need hintersteht, weil du brauchst eine gute Zielgruppe. Menschen, die wirklich einen Leidensdruck haben und damit auch dann etwas verändern wollen. Das ist, glaube ich, die Basis. Also ohne eine gute Idee funktioniert es überhaupt null. Und etwas, wo du dich abheben kannst. Also ich glaube, die x-te Mindfulness-Akzeptanz-Commitment-Therapie, ja, die muss schon mega was Neues bieten, damit es irgendwie, glaube ich, ein Erfolg wird. Also die Idee. Dann sucht euch Leute. Sucht euch die Leute, die Lust haben und dafür auch genauso brennen und Bock haben, Opfer zu bringen.
Ja, wo findet man die denn?
Ja, also tatsächlich einfach im Kollegenkreis. Dann muss man gucken, man braucht ja Leute, die das programmieren. Mhm. Ja, auch da kann man... sollte man nicht den Erstbesten wählen, sondern man sollte die gut aussuchen, schauen, dass es funktioniert, dass man Lust hat, miteinander Zeit zu verbringen, weil es ist ganz schön viel Zeit, die man miteinander verbringt. Mhm. Und wenn man dabei lachen kann und Spaß hat, dann ist es dreimal so viel wert und alle bleiben dabei. Mhm. Also wir haben, glaube ich, 7 oder 8 verschiedene Diga-Hersteller oder Programmierer gecastet, würde ich behaupten. Also und haben uns dann doch für den ersten entschieden, weil es einfach großartig passte. Also das ist sozusagen
genau, ihr arbeitet mit Bornhold Lee zusammen, ne?
Ja,
mit genau. Team. Genau, die waren auch schon mal hier. Das kann ich auch noch mal gerne verlinken, den Podcast.
Genau, das ist tatsächlich, die haben sich als erstes gemeldet auf meine Anfrage und dann habe ich, das war schon gut und dann haben wir aber noch viele andere uns angehört und sind immer wieder zurückgegangen, weil wir dachten, das war irgendwie, brauchen wir vielleicht doch nicht mehr weiter. Also das ist wirklich, das glaube ich ist wichtig, dann muss man ganz viel Durchhaltevermögen haben.
Ja.
Und sich nicht entmutigen lassen. Es gibt so, meine Mitgründerin sagt immer, es gibt so Stromschnellen, wo man so durch muss und dann kann man aber auch wieder Fahrt aufnehmen. Dann hat man erst das Gefühl, oh Gott, Stein, hier geht's nicht weiter, aber dann geht's doch irgendwie weiter und meistens noch ein bisschen besser als vorher. Also das ist auch toll. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Das finde ich schon gut. Und man sollte sich, wir haben, glaube ich, am Anfang alle Beratungsangebote in Anspruch genommen, die es so gibt. Und es gibt viele. Also in Hamburg gibt es so viele Existenzgründer-Sprechstunden oder von der Innovations- und Förderbank oder also wirklich, es gibt richtig viele Angebote. Und von jedem kann man sich ein bisschen was rauspicken und sagen, hey, das probiere ich mal aus. Dann gibt es solche ganz wunderbaren Institutionen wie die Wirtschaftssenioren. Wer wusste das denn? Also ich habe davon nie gehört. Das sind Menschen, die in hohen Positionen sozusagen BWL gemacht haben und dann in Rente gegangen sind und gesagt haben, oh Gott, wie langweilig, jetzt beraten wir Startups. Und die machen das für ein Appel und ein Ei, wenn man ehrlich ist. Viel zu wenig Geld kriegen die. Aber ist großartig. Die haben uns durch die erste Zeit gelost, haben den Finanzplan mit uns gemacht und bis wir dann sozusagen auf den eigenen Füßen gestanden sind. Das ist ein super heißer Tipp, solche Sachen in Anspruch zu nehmen.
Das klingt ganz danach. Ja, super. Vielleicht können wir da, kannst du mir auch ein paar Adressen dazu noch übersenden, dass ich die auch noch mit in die Shownotes und auf die Webseite einfügen kann. Was glaubst du, so zum Schluss die Frage, wo steht die DIGA in 10 Jahren? Was glaubst du so in deiner Vision oder jetzt mal in die Glaskugel geguckt, wohin wird sich das entwickelt haben?
Ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Und es wird immer mehr in Anspruch genommen werden. Die Versorgungssituation der ambulante Versorgung ist wirklich, wirklich schwierig. Gerade in ländlichen Gebieten ist das, weißt du selber, total schwierig, Facharzttermine zu bekommen. Ich weiß nicht, wie viele Ärzte jetzt demnächst in Rente gehen. Es sind viele überaltert. Kommen wenig nach. Wenige Kollegen haben wirklich Lust, sich in dieses KV-System pressen zu lassen, wo ja viel dranhängt, viel Druck ist, oft wenig Vergütung hintersteht. Das heißt, wir haben sozusagen ein Versorgungsproblem und diese digitalen Therapeutika können da zumindest einen Beitrag leisten, um das ein bisschen abzumildern. Und es wird darum gehen, Patienten wieder zu empowern und sie selbst wirksam werden zu lassen. Wir können nämlich viel mehr machen als Patienten, als immer nur zum Arzt zu rennen. Und dafür liebe ich diese DIGAs. Das ist toll. Also ich glaube, dass wir da nicht mehr drum rumkommen und dass das schon ein guter Weg ist. Super. Was würdest du denn sagen?
Das ist wirklich eine große Frage. Ich glaube, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir gar nicht mehr diesen Unterschied zwischen analog und digital spüren, sondern dass es einfach eine solche Selbstverständlichkeit ist, in hybriden Modellen zusammenzuarbeiten, dass das so Hand in Hand ineinander fließt, dass wir das gar nicht thematisieren müssen, dass es für jeden Patienten selbstverständlich ist, dass der Arzt nur so kurze Touchpoints sind und dazwischen er selbstverantwortlich an seiner Thematik arbeitet und dass wir sozusagen diesen Ball wieder zurückspielen und nicht mehr diejenigen sind, die sagen, hier, wir sind hier die einzigen Wissende und Manager, sondern ich sehe uns eher als Begleiter und als Mentoren vom Patienten, wie auch immer. Also kommt natürlich auf den Krankheitsgrad an, aber für viele sind wir, das Wort Begleitung finde ich eigentlich da schon ganz passend. Das klingt zwar so uncool, das Wort, aber ich glaube, das ist relevant, dass wir einfach die Patienten mehr zu ihrem eigenen Experten ihrer Erkrankung machen und nicht das Gefühl haben, dass wir Ärzte und Ärzte was dadurch verlieren, sondern mehr an Zeit gewinnen und kompetentere Patienten, weil an Patienten wird es uns nicht ausgehen, so oder so nicht. Also ich glaube, dass es keine Unterscheidung mehr spürbar sein wird. Und was ich mir sehr wünsche, dass wir aus diesen digitalen Lösungen die Daten, die da herauskommen, viel mehr präventiv verwenden können. Aber da mache ich jetzt schon wieder ein neues Fass mit auf. Das müssen wir jetzt gar nicht tun.
Aber das ist ja total spannend, weil ich glaube, dieses Patienten wieder selbst wirksam werden zu lassen, ist die beste Prävention.
Genau, und da sollten wir sofort und jetzt schon mit anfangen. Das hast du getan, das tust du. Und liebe Anja, ich danke dir sehr, dass du hier warst. Gibt es noch einen letzten Gedanken oder einen Appell oder einen Wunsch oder etwas, was du sagen möchtest, was ich noch nicht angesprochen habe? Kann man sich gern mit dir vernetzen? Das noch.
Man kann sich immer vernetzen.
Ja.
Total gerne. Es gibt tatsächlich auch schon viele Patienten, die das nutzen. Also Patienten, die das hören, die sind natürlich freudig, dass es tatsächlich Aussicht darauf gibt, dass da nochmal was Neues kommt und es irgendwie keine Einbahnstraße ist oder Sackgasse. Und von daher immer gerne vernetzen. So richtig viel an Fragen oder so. Du hast viele Fragen gestellt, gute Fragen gestellt. Vielen Dank. Von daher glaube ich, haben wir einen guten Turnaround geschafft.
Super. Und dann kommst du wieder, wenn sie draußen ist. Und dann gucken wir rein. Ja, und dann stellen wir sie auf alle Fälle einmal vor und schauen, was die Help Me, so heißt sie. Heißt sie auch so?
Help. Tatsächlich Help. Ist es Me, das kann ich mal erklären. Das Me ist entstanden, weil bei der Gründung die Richterin gesagt hat, oh nein, Help ist zu unspezifisch, wir brauchen noch irgendwas mit 3 Buchstaben oder so. Und dann sagte unser Anwalt, App? Nee, geht auch nicht. Aber Me? Und deswegen ist dieses Me da gelandet. Das war eigentlich so gar nicht geplant und vielleicht fällt es auch irgendwann wieder raus, aber bis dahin.
Das ist eine schöne Geschichte.
Vielleicht erstmal Help.
Liebe Antje, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin für deine Praxis, für deine Patientinnen und Patienten und natürlich auch für eure Entwicklung der digitalen Gesundheitsanwendung. Ganz bis bald.
Vielen Dank. Bis dann.
Vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, du hast einige wertvolle Informationen aus dieser Folge mitgenommen. Wenn du ebenfalls an einer digitalen Gesundheitsanwendung arbeitest oder arbeiten möchtest, Interesse daran hast oder schon einen entwickelt hast und die vielleicht mal vorstellen möchtest, was da eigentlich in dieser DIGA passiert, dann bewerbt euch gerne bei mir und vielleicht seid ihr oder früher oder später auch hier bei mir Gast oder Gästin im Podcast und Videocast und könnt zeigen, um was es dort eigentlich wirklich geht, damit mehr und mehr die Kolleginnen und Kollegen verstehen, wie diese Technologie die Arbeit in Zukunft mit unseren Patienten unterstützen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir, wo auch immer du bist, alles Gute und bis bald. Ganz viele Grüße, Alexandra.